Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bibelmarke, Hilfen beim Lesen und Studieren der Bibel. Heute möchte ich euch ein Werkzeug vorstellen, das meines Erachtens mit das wichtigste Werkzeug ist, das wir beim Bibel, der Lesen, beim Studieren und Auslegen der Bibel beachten müssen. Dieses Werkzeug heißt Kontext, Kontext beachten. Das ist offensichtlich, dass es eben in jeder Art der Berichterstattung wie man den Kontext beachten muss. Wenn man eine Aussage aus dem Kontext herausreißt, kann das schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Die Aussagen werden missverstanden oder manchmal sogar wird das einem unterstellt, etwas komplett anderes gesagt zu haben. Wie viel mehr müssen wir dann darauf achten, dass bei dem Heiligen, bei dem wahrhaftigen Wort Gottes zu beachten. Wenn Gott durch seinen Geist gesprochen hat und eine Aussage getätigt hat, dann ist es umso wichtiger, dass wir den ganzen Kontext beachten, den Zusammenhang beachten. Was ist da ein Gedankengang gewesen? Was ist die Hauptaussage? Und wie ist diese einzelne Aussage im Zusammenhang mit dieser ganzen Botschaft zu vereinbaren? So, darum geht es, dass man eine Bibelstelle, vielleicht ein Bibelvers, vielleicht sogar ein Satz aus der Schrift, dass man schaut, was steht vorher, was steht nachher, was steht im Kontext des einen Briefes oder was steht im Kontext der ganzen Bibel. Also wie wird diese Aussage im Kontext der Schrift, des Alten, des Neuen Testaments, des jeweiligen Buches, des jeweiligen Kapitels, der jeweiligen Verse, wie wird diese Aussage eingeordnet? Das ist der Kontext. Das ist schon etwas Arbeit, die man leisten muss, aber das ist eine sehr, sehr, sehr gewinnbringende Arbeit. So, man lernt nicht nur der Wahrheit auf den Grund zu gehen und somit die Aussage in ihrer wahrhaftigen Aussage zu verstehen, sondern dadurch lernt man natürlich auch die Bibel selbst besser kennenlernen, weil man sich die Mühe macht, die Bibel ganz zu lesen. Ich habe mir gedacht, ich stelle euch dieses Werkzeug vor an einem sehr bekannten biblischen Buch, das meines Erachtens wiederum am wenigsten bei der Verwendung mit dem Kontext in Verbindung gebracht wird oder andersrum ausgedrückt. Dieses biblische Buch, von dem ich spreche, das sind die Psalmen. Und aus den Psalmen werden Verse, werden Abschnitte herausgenommen, die werden zitiert, sie werden gebraucht, sie werden gepredigt, Andachten werden gemacht, die werden in der Seelsorge verwendet, bei Kindersegnungen, Geburtstagen, Hochzeiten, auf Karten gedruckt, auf Tassen gedruckt, auf Stifte gedruckt. Überall werden Psalmen verwendet und die sind präsent in der Liturgie der Gemeinde. Überall, die Psalmen sind allgegenwärtig. Wenn Menschen Hilfe brauchen, wenn Menschen Trost brauchen, Zuspruch brauchen, dann gehen die Christen in die Psalmen und suchen da nach einem passenden Psalm, nehmen ihn und sprechen das den anderen zu. So, und das ist ein biblisches Buch, in dem am wenigsten der Kontext bei der Verwendung der Schrift gebraucht wird. Der Grund liegt meines Erachtens darin, dass man nicht glaubt, dass Psalmen sozusagen eine Botschaft haben, dass die Psalmen einen Kontext haben. Das Verständnis ist oft so, dass es ein Gebetsbuch, vor allem Gebetsbuch der Juden oder eine Sammlung verschiedener Lieder von David oder Asaf und dann wie unsere Liederbücher, die wir haben. Ja? So da vielleicht sogar nach bestimmten Themen hat man versucht, die Lieder zu sortieren. Dann haben wir dann ein Königspsalm, da haben wir einen Leidenspsalm, einen Bußpsalm und dann hat man so versucht, die einzelnen Lieder sozusagen eine Gliederung zu geben. Aber im Wesentlichen behandelt man so, als ob die Psalmen keine eigene Botschaft bzw. eine Gesamtbotschaft haben, sondern vielmehr zusammengestellte und gesammelte Lieder sind. Aber das sind die Psalmen definitiv nicht. Die Psalmen haben eine Botschaft, wie jedes andere biblische Buch aus. In den Psalmen geht es vor allem um die Königsherrschaft Jesu. Es geht um die Herrschaft des Messias und wie er diese Herrschaft, und diese Herrschaft ist nichts anderes als das Reich Gottes, wie diese Herrschaft aufgerichtet wird, und zwar durch den König, durch den König des Messias. Der Messias ist der König. Gott setzt ein für sein Reich, salbte und setzte einen König ein. So Psalm 2 nimmt uns schon zum Beispiel in diese ganze Thematik hinein und sagt, habe ich doch meinen König auf Zion gesalbt. Und dann geht es darum, sich diesem König zu unterwerfen. Warum? Weil dieser König der Einzige ist, der den Weg Gottes geht, sich nicht bei den Sündern sich befindet, keine Ungerechtigkeit tut, den Willen Gottes letztendlich ausführt und diese Gerechtigkeit aufrichtet und all diejenigen, die sich bei diesem König bergen, all diejenigen, die diesen König anbeten, annehmen, sich unter seine Herrschaft stellen, die empfangen eben diese von ihm vollbrachte Gerechtigkeit. Und in dieser Art und Weise kommen sie in dieses Reich. Die Psalmen haben eine Botschaft. Da geht es um das Reich des Königs, es geht um das Reich Gottes und es geht letztendlich um diesen einen wahren König, den Messias, den Gesalbten, von dem wir wissen, dass er eben der Christus ist. Und so wird dieses Evangelium des Reiches in den Psalmen auf vielfältige Art und Weise entfaltet. So viele Psalmen tragen dazu bei, dass man versteht, dass es hier um die Gerechtigkeit geht. Andere Psalmen tragen dazu bei, dass man versteht, um die Sündhaftigkeit des Menschen. Andere Psalmen tragen dazu bei, dass man versteht, auf welchem Weg Gott den Sünder rechtfertigt. Und so stellen die andere Psalmen den Leidensweg des Messias vor, die Erlösung der Kinder Gottes vor und bis zur Vollendung mit dem Ziel des Lobpreises und Anbetung seiner Herrlichkeit. Also die Psalmen in sich selbst sind ein herrlicher Blumenstrauß, die alle dazu beitragen, alle Blumen dazu beitragen, dass der eine wahre Messias, der Sohn Gottes, hier zum Vorschein kommt und verstanden wird. So, dass nicht ohne Grund sagte Luther auch, dass die Psalmen die Bibel in klein ist und dass alles, was man über Jesus und die Gemeinde wissen muss, wir aus den Psalmen lesen und in den Psalmen entdecken können. So, die Psalmen haben eine Botschaft und jeder Psalm muss eben auch eben in diesem Kontext, das heißt in dem Kontext des Evangeliums von Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes, der Messias, der Gesalbte, der Christus ist, der König ist. Von diesem Kontext muss jeder Psalm auch dann gedeutet werden und in diese Botschaft von dieser Botschaft her verstanden werden. Das heißt, der Geist, als er die Autoren inspiriert hatte, die Psalmen zu schreiben und dann aber auch die Sammlung der Psalmen inspirierte, hatte das eben mit dieser Absicht, diese Botschaft zu verkündigen und diese Botschaft aufzuschreiben. Das ist das Erste, wenn wir diesen Kontext beachten. Wir müssen bei Psalmen genauso den Zusammenhang beachten und die Psalmen ebenfalls auch in den Kontext der Bibel einordnen. Das heißt, wie tragen die Psalmen dazu bei, dass wir da ein besseres Verständnis vom Evangelium haben? So, die Psalmen haben ihre Funktion und ihre Botschaft, ihre Stimme innerhalb der Bibel. Aber genauso haben auch einzelne Psalmen eben ihre Funktion und die Botschaft und ihre Stimme, ihre Aussage im Kontext des Evangeliums von Jesus Christus, im Kontext der ganzen Psalmen. Und ich gehe sogar so weit, dass die Psalmen auch in der Anordnung, das heißt, welcher Psalm steht am Anfang, welcher Psalm steht am Ende, warum folgen die Psalmen so, wie sie folgen, das hat was mit der Botschaft zu tun. Nur als Beispiel, Psalm 90 ist mit der älteste Psalm, das ist der Psalm Moses, der steht eben an 90. Stelle und nicht an erster Stelle. Es beginnt zwar mit der Schöpfung, aber es ist nicht einfach so an die 90. Stelle gesetzt, weil das hat was mit dem Zusammenhang zu tun, mit dem Kontext zu tun, es hat was mit der Botschaft zu tun, an welcher Stelle es platziert wird, um etwas zu begreifen. Heute möchte ich euch ganz kurz aufzeigen anhand von einem Psalm, der wahrscheinlich ebenfalls nicht nur so wie die Psalmen zu den Lieblingsbüchern der Bibel gehören, so gehört der Psalm 23 zu den Lieblingspsalmen der Christen. So, jeder weiß, wenn man sagt Psalm 23 und dann klingt schon, der Herr ist mein Hirte. Und das weiß man. Und wie viele nehmen natürlich diesen Psalm für sich in Anspruch. Und ich möchte euch zeigen, dass wir den Kontext beim Psalmen beachten müssen, genauso auch Psalm 23. Und hoffe, dass es euch da diese Betrachtung genauso zum Gewinn sein wird. Der erste Weg ist natürlich, in den Psalm einzubetten. Ich möchte euch diesen Psalm mal kurz zeigen und genau, und hoffe, dass wir dadurch, kleinen Moment, so bin ich gleich bei euch so, und ich versuche euch den Kontext hier etwas zu erarbeiten. Also hier geht es um diesen Psalm, diesen berühmten Psalm 23. So, das war jetzt schief, ich entschuldige mich. Also Psalm 23, okay. Also, da beginnt der Herr ist mein Hirte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer redet hier? Wer sagt, der Herr ist mein Hirte? Das sagt einer, der natürlich auf den Herrn hier hofft und auf seine Hilfe hofft. So, er spricht, derjenige, der hier spricht, sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mit dieser Zuversicht betet er diesen Psalm. Und er redet, er lagert mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Das heißt, hier geht es darum, dass er sie auf grünen Auen immer Nahrung zur Verfügung stellt, stillen Wassern, nichts Gefährliches, kein reißendes Wasser, was einen mitreißt. Also er erquickt meine Seele, er leitet mich an Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. So, dass er, derjenige, der dieses Gebet spricht, der verlässt sich auf den Herrn, dass er ihn letztendlich an nicht nur an richtige Orte bringt, sondern auch auf richtigen Weg ihn dahin bringt. Der Herr selbst um seine Gerechtigkeit willen. Also hier geht es um die Gerechtigkeit Gottes, die hervorleuchten soll. Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, also selbst in dieser schwierigsten Situation im Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Das ist die Zusage. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir vor dem Tisch meiner Feinde, also im Angesicht meiner Feinde, hast du mir mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Also er wird gesalbt von Gott und es ist die Rede von dem Becher, der ihm voll eingegossen wird. Und dann heißt nur Güte und Gnade will mir folgen meines Lebens und ich kehre zurück in das Haus des Herrn oder meines Vaters, zum Beispiel übersetzt, andere Übersetzungen. Ich kehre zurück lebenslang, also ich kehre zurück für immer zurück und komme in dein Haus, in das Haus des Herrn. Wichtig hier ist die Rede von dem Zurückkehren. Also ganz grob mal der Psalm, dass wir ihn wahrnehmen. So, von wem ist hier die Rede? Oft und sehr schnell wird natürlich hier der Bezug zu uns selbst genommen. Das heißt, es ist schon sehr schön, wenn man so weit geht und sagt, ah, der Herr ist mein Hirte und man sagt, das betet in dem Fall der David, beziehungsweise das wenden wir dann auf uns an und wir sagen, ja, der Herr ist unser Hirte. Wir wissen von Johannes 10, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Also hoffen wir auf Jesus Christus und dass er unser Hirte ist. Insoweit ist es nicht falsch und es ist richtig, dass der Herr Jesus Christus unser Hirte ist und dass wir all unsere Hoffnung auf ihn setzen und somit an richtige Orte gebracht werden, an den richtigen Ort gebracht werden, auf dem richtigen Weg gebracht werden, den Todeskampf durchgehen und aus dem Tod durchgehen und somit in Angesicht des Feindes, der Sünde wiederhergestellt werden und in das Haus des Herrn eingehen, somit in die Ewigkeit. Das ist alles richtig und das sind herrliche Aussagen, aber bevor wir dies auf uns anwenden, dürfen wir das nicht tun, ohne vorher in der eigentlichen Bedeutung dieses Psalm und des Kontextes anwenden. Denn dieser Psalm redet in erster Linie nicht von uns. Das ist die Anwendung später, die wir machen dürfen in Jesus Christus. Sondern hier redet der Psalmist, beziehungsweise durch der Geist Gottes. Hier redet einer durch den Geist Gottes, hier redet einer durch den Psalmist, durch David, und sagt, wer ist sein Hirte? Ich möchte euch vom Kontext zeigen, um wen es hier in Psalm 23 geht. Bevor wir ihn auf uns anwenden, müssen wir diese Botschaft hier verstehen, um was es eigentlich geht. Also zeige ich euch noch einmal den Psalm. Wir müssen beachten, dass wenn wir die Psalmen lesen, in folgendes den Kontext uns anschauen. Also wenn wir den Kontext, wenn wir jetzt Psalm 23 nehmen, also Psalm 23, dann ist es wichtig, dass wir natürlich nach hinten schauen und uns den Psalm 22 ebenfalls anschauen und nach vorne gehen und uns den Psalm 24 auch anschauen. Und das ist, was letztendlich der Kontext ist. Das heißt, ich schaue, was steht vorher und ich schaue, was steht nachher. Dann das Ganze ist immer im Kontext natürlich der Psalmen, also der Psalmen einzuordnen, also des ganzen Buches. Und um was geht es in den ganzen Psalmen? Es geht um die Königsherrschaft, es geht um den Messias. Messias und sein Königreich. Und dieser Messias ist der König, der in diesem Reich herrscht. Und auf welche Art und Weise richtet der Messias dieses Reich auf? Auf welche Art und Weise haben wir Anteil an diesem Reich? Und das ist im Wesentlichen die Botschaft. Also Kontext bedeutet, ich schaue mir den Psalm im Zusammenhang vom Psalm 22 unmittelbar und genauso Psalm 24. Allein das ist schon sehr gewinnbringend. Bevor ich natürlich auch dann den Psalm im Einzelnen anschauen kann. Das heißt, ich kann schauen, wie wird er aufgebaut, was sind die einzelnen Aussagen. Aber die Kontextarbeit ist sehr entscheidend, indem ich das diesen Zusammenhang anschaue. Ich möchte euch kurz zeigen, diesen Zusammenhang. Schaut mal, Psalm 23, welcher Psalm geht voraus? Das ist der Psalm 22. Und wenn ich den ersten Satz euch anlese, dann merkt ihr schon, um was es eigentlich geht. Um was geht es in Psalm 21? Es ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier sind wir eindeutig. Es ist so klar, dass wenn wir zum Beispiel ins Markus-Evangelium gehen würden, Markus 15, werden wir sehen, um wen geht es hier? Es geht um den Messias. Es geht um das Leiden und das Sterben des Sohnes Gottes, des Königs, der die Gerechtigkeit für uns am Kreuz vollbringt, indem er das gerechte Leben gelebt und dieses gerechte Leben als Opfer für uns dahin gibt und somit diese Gottverlassenheit erfährt, das Gericht Gottes über sich ergehen lässt. Und der Psalm 22 beschreibt eben dieses Leiden des Messias. Wenn wir zum Beispiel Psalm 21 noch mit hineinnehmen, nur als Beispiel, dann sehen wir, die Rede ist von dem König. Psalm 21, der Herr, über deine Kraft freut sich der König und wie sehr jauchzt er über deine Hilfe. Also hier geht es um den König und das ist der König, das ist der Gesalbte, das ist der König, das ist nicht David. Der König ist der Messias, den Gott eingesetzt hat auf Zion. Kapitel 2, in Psalm 2 könnt ihr nachlesen. So, der Zusammenhang ist, es ist immer die Rede von diesem einen König. Und dann das Erstaunliche, dass obwohl der König alles auf den Herrn setzt und alles von dem Herrn erwartet und auf seine Kraft setzt und auf seine Kraft hofft, dann erfährt aber der König eine Gottverlassenheit und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann wird das ganze Leiden des Messias, das Gericht des Messias wird auf ihn gelegt und er schreit zu dem Herrn und ruft um seine Hilfe. Diese Hilfe übrigens wird auch erhört und das könnt ihr ab Vers 22 dann zum Beispiel lesen. Da heißt es, rette mich aus dem Rachen des Löwen, von den Hörnern der Büffel und dann du hast mich erhört. Das ist sehr wichtig. Ab hier wendet sich das Blatt. So, ab dann sind wir bei der Auferstehung, wir sind bei der Verherrlichung Jesu, wir sind bei seiner Himmelfahrt und bei dem Wirken danach. Das ist Psalm 22. Also der Messias wird dahin gegeben, der König wird dahin gegeben ins Gericht, aber er wird auch von Gott erhört. Er wird nämlich durch das Gericht durchgetragen und aus dem Tod auferweckt. Das heißt, er wird dem Tod nicht überlassen und dadurch erfährt er Sieg und dadurch erfährt er errichtet er die Gerechtigkeit wieder auf. Also das ist unmittelbar davor, haben wir Psalm 22, wir haben das Leiden des Königs und das stellvertretende Leiden des Königs. Und in diesem Zusammenhang kommt dann Psalm 23. Das heißt, wer hier betet, das ist der König. Also in dem Fall ist der Herr, Gott, der Vater und ist der Hirte. Und der zu ihm ruft, zu dem Hirten, ist sein Sohn, ist der König. Er in seiner Not setzte all seine Hoffnung, in seiner Not setzte all sein Vertrauen auf den Herrn, auf seinen Gott und warf sich auf ihn in seiner Not. Und darum kommt Psalm 23 unmittelbar nach Psalm 22. Nicht nur von der Zahl, sondern vom Inhalt, weil er sagt, mit diesem Vertrauen ging Jesus ans Kreuz, mit diesem Vertrauen ging er diesen Leidensweg. Er wusste, der Vater wird ihn erhören. Er wusste, er wird ihn nach den 3 Tagen erhöhen. Er wusste, nach 3 Tagen wird er ihn wieder auferwecken. Er wird ihm Herrlichkeit und Macht und Ehre geben. Und das alles im Angesicht seiner Feinde. Und jetzt liest man mit mir nochmal Psalm 23 aus dieser Perspektive. Schaut mal, da heißt, der Herr ist mein Hirte. Also der Herr ist Gott, der Hirte, er ist der Hirte und mir, das ist Jesus, das ist der Messias. Ich male hier einfach mal die Krone hin, das soll eine Krone sein. Das ist der Messias und da heißt, mir wird nichts mangeln, mit dieser Zuversicht, er wird alles mir geben. Er wird ihn auf grünen Auen lagern, er wird zu stillen Wassern führen. Er wird seine Seele wieder erquicken. Er wird ihn auf dem Pfaden der Gerechtigkeit, der Gottesgerechtigkeit leiten. Und das um alles um dieses seines Namens willen, um ihn zu verherrlichen, wird Gott all das an ihm tun. Und dann heißt es, und auch wenn ich wandel im Tal des Todesschattens, da sind wir hier bei der Kreuzigung Jesu, bei diesem Leidensweg, bei der Passion und letztendlich dann auch bei seinem Sterben. Und er sagt, und auch wenn ich da durch muss, er muss da durchgehen, es wird ihm nicht erspart, auch wenn ich wandere, auch wenn ich durch dieses Tal durchgehe, dann sagt er, fürchte ich kein Unheil, kein Unglück, übersetzen andere. Warum? Du bist bei mir. Aber du wirst mir sagen, aber hat nicht Gott ihn verlassen, hat in Psalm 22 nicht gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, für diese 3 Stunden hat er ihn verlassen, aber in dem Wissen, du bleibst bei mir, du wirst mich dann aber wieder annehmen. Und das ist, was der im Angesicht dieses Leidens Psalm 22, was der Messias aber auch weiß, nein, ich werde durch das Todestal durchgehen, aber dann wirst du mich auch wieder annehmen. Und er redet, dass er ihn trösten wird. Und dann sagt er, das Ganze geschieht vor dem Angesicht seiner Feinde. Ja, vor Angesicht seiner Feinde geschah das Ganze. Da hat Gott ihm zum Beispiel gesalbt, dass die Salbung von der Frau, die ihn zum Begräbnis salbt. Das ist zum Beispiel hier die Anspielung auf Psalm 23, Vers 5. Der Becher, der überfließt, ist ein Becher, den Jesus austrinkt. Der Becher, den er bekommt und den er voll austrinkt. Und dann Vers 6, und das ist so herrlich. Nur Güte und Gnade werden mir dann folgen. Das ist die Folge. Dieses Erlösungswerk Jesu, das er vollbracht hatte, dass er alles auf den Vater gesetzt hat, dass er diesen Weg durchgegangen ist, die Gerechtigkeit, das Todestal durchgegangen ist. Und dann heißt es, die Folge darauf, was wird folgen, was ist das Ergebnis von allem? Und hier werden uns ein paar Dinge genannt. Das eine, Güte und Gnade werden folgen. Das ist, was er aufrichtet. Und zwar alle Tage, das ist, die Gnade wird seitdem bestehen, alle Tage seines Lebens. Und er lebt ewig. Und bis ich zurückkehre in das Haus meines Vaters. Wer war schon vorher bei dem Herrn? Wer kann zurückkehren? Wer kann sagen, ich war im Haus des Herrn? Und hier geht es nicht um den irdischen Tempel, sondern hier geht es um das Haus Gottes. Und es gibt nur einen, der sagen kann, dass ich zurückkehre, dass ich hingehe da, wo ich schon war, nämlich bei dem Herrn. Und das ist der Sohn. Und von daher ist in erster Linie dieser Psalm 23 eine herrliche Prophetie auf Jesus Christus, seines Leidenswegs, seiner Auferstehung und des Segens, der daraus sich ergibt. Es ist richtig, dass wir ihn dann auch auf uns anwenden, denn dieser Beter hier, dieser König wird dann zu unserem Hirten und wir können das für uns genauso in Anspruch nehmen. Jetzt zeige ich euch nur ganz kurz, was dann im Psalm 24 folgt, nur dass diesen Kontext. Schaut mal, Psalm 24. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Also jetzt die Folge daraus. Alles gehört ihm, die ganze Erde. Mir ist gegeben, gemacht im Himmel und auf Erden. Alles gehört ihm. Er hat alles gemacht, er hat es erlöst. Und dann, denn er hat sie gegründet über die Meere und die Strömen, sie festgestellt. Und da wird das alles beschrieben. Um das jetzt nicht in die Länge zu treiben, geht mit mir in Vers 7, da heißt: Erbebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, der König der Herrlichkeit einziehe. Jetzt geht es um den König der Herrlichkeit. Er ist den Leidensweg durchgegangen. Er ist durch das Tal des Totenschattens hindurchgegangen. Er ist auf dem Weg der Gerechtigkeit Gottes gegangen. Und er kehrt zurück in das Haus des Herrn. Und darum jetzt, die Toren sollen sich öffnen. Von welchen Toren ist hier die Rede? Wir sprechen jetzt von der Himmelfahrt Jesu. Jesus kehrt zurück in das Haus des Herrn. Er kommt zurück mit seinem Blut und richtet eine ewige Gerechtigkeit auf. Und darum heißt es, die ewigen Pforten, sie sollen sich öffnen. Der König, hier geht es um den König, der König der Herrlichkeit zieht nun ein. Wer ist der König der Herrlichkeit? Jetzt ist die Frage, wer ist der? Der Herr stark und mächtig. Warum stark und mächtig? Weil er den Tod besiegt, die Sünde beglichen hat, eine ewige Gerechtigkeit aufgerichtet hat. Das ist der Herr stark und mächtig. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel auf Erden. Der Herr mächtig im Kampf. Er hat den Kampf am Kreuz. Er hat ihn gewonnen. So erhebt ihr eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Er kommt, der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Also der König ist zugleich der Herr der Herrscharen. Wahnsinn, oder? Das heißt, der Herr, der über alle Herrscharen, über alle Gewalten und Mächten regiert. So, das ist der Kontext von Psalm 23 im Wesentlichen. Das heißt, wir beachten Psalm 22. Wir können auch zurück zu Psalm 21. Wir können sogar zurück zu Psalm 1 und 2 gehen, da wo wir die Einsetzung dieses gerechten Sohnes, der zum König gesalbt wird, entdecken würden. Und es schreitet fort in den Psalmen. Und der Psalm 23 bettet sich ein in die Vorstellung dieses Königs, des leidenden Königs, der sein Leben hingibt für die Erlösung, die Gerechtigkeit aufrichtet und somit die Toren der Ewigkeit öffnet für dich und für mich. So, in diesem Sinne, ganz kurz ein Einblick in die Arbeit im Kontext. Der Kontext ist sehr entscheidend. Und dann lesen wir die Psalmen. Wir lesen Psalm 23 und da sind wir nicht so schnell bei uns, sondern wir sind schneller dann bei dem Messias, bei Christus. Und das ist der richtige Ort, das ist der richtige Zugang. Und dann erst können wir es auf uns anwenden. Denn nur in ihm ist das Ja und das Amen. Und so viele Verheißungen es gibt, nur in Christus werden sie uns zuteil. Das heißt, Psalm 23 kannst du ohne Jesus und sein Erlösungswerk nicht auf dich anwenden. Das ist sehr, sehr entscheidend. So, ich hoffe, dass auch dieses Video euch und dieses Tool oder dieses Werkzeug, die Arbeit mit dem Kontext, gerade an den Psalmen, euch ein besseres Verständnis und auch euch Mündigkeit, bessere Mündigkeit zum Arbeiten mit der Schrift euch gibt. Macht's gut, ihr Lieben.